Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Hallo zusammen, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch. Vielleicht kennt der ein oder andere mich von Wikifolio, worüber es heute geht, oder auch aus YouTube. Ich bin Vollzeitinvestor seit 10 Jahren und bin auch aktienmäßig global unterwegs nach eigenen Modellen und freue mich heute auf das Interview.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Du bist ein erfahrener Investor, hast natürlich immer eine Meinung. Irankrieg. Wir sahen ein klares Bild. Öl hoch, Risiko runter, Gold hoch. Warum haben sich die Börsen so schnell wieder erholt? Donnerstag. Und warum hat es eigentlich nur die europäischen Börsen getroffen? Nikkei natürlich auch. Und die amerikanischen Börsen waren eigentlich relativ gechillt. Egal ob S&P 500, Dow Jones oder Nasdaq 100.
Gut, sind zwei Sachen. Also erstens, das Thema ist jetzt keine komplette Überraschung. Ne? Irankrieg, das hat er jetzt schon seit einigen Wochen da so ein bisschen, man wusste immer nicht, kommt da was oder kommt da was nicht. Vielleicht war dann der Tag überraschend, zumindest war er überraschend für die iranische Führung, weil das ist natürlich schon eine Machtdemonstration, muss man sagen. Jetzt innerhalb von 2 Monaten wurde am ersten Tag eines Konfliktes die gegnerische Führung ausgeschaltet und eigentlich auch das Regime relativ handlungsunfähig gemacht. Also man hat die Lufthoheit nach 2-3 Tagen. Das ist etwas, was Russland nach 4 Jahren nicht in Ansatzweise irgendwie hinbekommen hat. Und das sehen die Amerikaner natürlich schon so, dass jetzt eigentlich die Zeichen da auf sie stehen. Plus das, was dann Europa oder Asien belastet hat, die angebliche Sperrung von Hormuz, dieser Meerenge, das ist den Amerikanern vom Öl relativ egal, weil die ja ein Öl-Net-Exporter sind. Also das Öl von den Golfstaaten geht ja nach China, nach Südostasien und Japan. Und das ist eher dann ein Problem für die und auch natürlich auch für uns von Europa. Wir sind da ein bisschen näher und ist dann auch immer dieser Effekt, ja, was dann auch Emerging Market wahrscheinlich belastet hat. Es gibt im Krieg, die Leute gehen dann eher so aus Amerika, da werden ja die Kurse gemacht, gehen dann in die sicheren Sachen wieder in den Heimatmarkt, verkaufen dann eher mal die für sie ausländischen Märkte und das stützt natürlich dann wieder den US-Aktienmarkt plus die US-Börsen, gerade die Indexe sind ja vor allem Softwarefirmen, die ja davor stark gefallen sind und das ganze Thema Handelsbeschränkung, Krieg, das betrifft ja eigentlich, sage ich jetzt mal, eine Google oder eine Meta oder solche Firmen ja ein bisschen weniger, weil die halt reine digitale Geschäftsmodelle sind. Das wäre dann erst so die Ableitung. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Erklärung. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, ja, man hat natürlich viel Unsicherheiten, aber ich bin A, wenn man es verfolgt, sehe ich das, gibt es ja auch ein sehr positives Szenario, denn der Iran war ein Terrorregime nach innen und nach außen. Und wenn es da eine Veränderung gibt, wäre das für die ganze Region natürlich schon ein Gamechanger, ein Problem, was eigentlich seit fast 50 Jahren besteht. Und auch für den Ölpreis eigentlich Entspannung, ne? Weil wenn der Iran da wieder investiert wird in die Ölindustrie, ja, wir wissen nicht wann, geht natürlich die Produktion nach oben. Also das ist vielleicht auch was, ist immer die Frage auf der Timeline, wohin die Investoren dann schauen. Vielleicht schauen die Amerikaner da einfach ein bisschen positiver wie oft und ein bisschen mehr in die Zukunft.
Ja, vielen Dank für deine Analyse. Heißt das, KI-Angst trat jetzt so ein bisschen in den Hintergrund? Was glaubst du, wie es da weitergeht? Und wird Stockpicking jetzt trotzdem, auch wenn es vielleicht wieder eine Entspannung gibt, immer wichtiger?
Ich denke schon. Ne? Also das war natürlich schon ziemlich tough, sag ich mal, das letzte halbe Jahr, welche Aktien da runtergekommen sind. Ich denke, bei dem einen oder anderen Geschäftsmodell vielleicht auch zu Recht. Und man muss natürlich auch sagen, viele solche SaaS-Firmen, gerade im B2B-Bereich, wenn man da die Aktienoptionen der Mitarbeiter einrechnet, die waren einfach sehr, sehr teuer. Und die sind jetzt, sage ich jetzt mal, auf ein normales Niveau gestutzt worden. Aber ich glaube, gerade auch diese Woche sind diese Aktien relativ noch am besten gegangen, weil natürlich die waren überverkauft. Dann werden da die Shorts gecovert und der ein oder andere rettet sich da dann auch mal wieder in diese Asset-Light-Firmen rein. Ich glaube, da entstehen große Chancen jetzt auf die nächsten Jahre für Stockpicker, weil wir gesehen haben, im Index muss gar nicht so viel passieren, aber unter der Haube passiert viel. Aber es ist auch sehr, sehr momentumgetrieben. Ja, also ich glaube, gerade Investoren, die value-basiert investieren, für die waren die letzten 4-5 Jahre trotzdem sehr, sehr schwierig, ne? Weil die günstigen Aktien noch günstiger geworden sind, teure noch teurer. Und viele Investoren oder Fonds in diesem Bereich haben auch starke Abflüsse. Das heißt, da entsteht dann auch Druck auf den Aktienkurs, gerade was man auch dann bei europäischen Nebenwerten gesehen hat. Ich glaube, da sind wir ziemlich weit unten jetzt, aber Man weiß natürlich immer nicht, wie das dann noch entsteht. Aber ich persönlich bin sehr optimistisch. Ich sehe sehr, sehr viele Chancen von sehr guten Firmen, die nach meinem Modell des fairen KGV jetzt sehr, sehr attraktiv bewertet sind.
Kommen wir zu deinem Wikifolio nachhaltige Dividenden Stars. Du hast über 50 Aktien, bist voll investiert und hast eine Performance von fast 400% seit 2013. Du hast eine ganze Reihe von bekannten Namen drin, zum Beispiel wie BYD, Steico, Schoeller-Bleckmann, TSMC. Du hast auch eine ganze Reihe von Aktien drin, die ich eigentlich gar nicht so kannte oder die kaum einer auf dem Schirm hat. Lass uns doch ein paar davon von durchgehen. Dividenden. Eine Aktie, Rightmove, kommt aus Großbritannien, ist ein Online-Immobilienportal. Rightmove wird als KI-Risiko diskutiert. Was macht Rightmove alles?
Genau, also Rightmove ist hierzulande nicht bekannt, ja, weil natürlich keiner auf ein Immobilienportal von England geht, ist aber dort eigentlich das Immo-Scout von Großbritannien oder fast sogar noch stärker von der Marktstellung. Und hier, das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass Immobilienportale wegen KI jetzt irgendwie abverkauft werden. Also gibt es auch eine zweite, ich glaube eine schwedische Aktie, dass das Immobilienportal vom Traffic die Nummer 3 überhaupt, ne? Also die Leute wollen ja sich da rumklicken. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt privaten Immobilie verkaufe, muss ich das ja auch irgendwo posten. Also ich kann mir auf absehbare Zeit oder auch überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt irgendwie so ein KI-Assistent da irgendwie macht. Das ist ja was, was mir auch selber Spaß macht. Und Rightmove, irgendwie wurde das halt gespielt, dass er irgendwie als KI-Verlierer gilt. Plus sie investieren selber jetzt so ein bisschen in eigene KI-Tools, was die extrem hohe Marge ein bisschen belastet, und dann haben der ein oder andere Investor da die Reißleine gezogen. Ich glaube, jetzt gibt es aber eine Stabilisierung, und das ist wirklich eine absolute Qualitätsaktie mit extrem hohen Margen, immer noch Wachstum, einer quellensteuerbefreiten Dividende und von der fairen Bewertung, glaube ich, das ist was da gleich gut reinpasst, ohne dass das jetzt natürlich jetzt die Aktie ist, die sich jetzt im vervielfachen wird. Aber das ist eine Aktie, die ich seit 10, 15 Jahren verfolge und zum ersten Mal ich sie attraktiv bewertet finde. Deswegen wurde da jetzt auch zuletzt eine Position eingegangen.
Du hast zum Beispiel auch drin in deinem Wikifolio 2G Energy, dann Novo Nordisk oder Peluxi. Nächste Aktie, die wir besprechen. Stiff, STIF, kommt aus Frankreich. Transport von Schuttgütern. Ich muss erst nachschauen, was das eigentlich alles ist. Explosionsschutzlösungen. Und Stiff ist ja für viele noch ein unbekannter Name. Explosionsschutz quasi auch für Batterieenergiespeicher. Klingt nach Energiewende-Profiteur.
Genau, also das ist wirklich eine unbekannte Aktie mit verschiedenen Geschäftsbereichen. Aber eigentlich wurde eine Position nur eingegangen wegen dem Thema Explosionsschutz, was inzwischen auch schon gut die Hälfte des Umsatzes und mehr des Gewinns steht. Das andere ist uninteressant. Das ist eine alte Industriefirma, die jetzt aber sehr, sehr interessantes Produkt haben, was zertifiziert ist. Da kommt auch keiner so rein und hat natürlich auch 2 bis 3 Rückenwinde. Also wir haben selber zum Beispiel jetzt eine Solaranlage auf dem Dach und mit auch einer Batterie im Keller. Ja, und die Batterien sind ja günstiger geworden. Und erst mit den Batterien, finde ich, macht das Solar wirklich Sinn. Ja, weil wir verbrauchen vor allem den Strom natürlich auch viel in den Abendstunden. Und da kann man davon dann die Batterie nutzen. Und das ist ja auch ein großes Problem jetzt in der Energiewende, was, glaube ich, zu wenig diskutiert wird. Ja, wir haben viel Solar und viel Wind, aber an einem normalen Tag, wie jetzt, wo wir hier jetzt, ist ein bisschen sonnig, ich weiß, bei uns ist irgendwie 11 Uhr, da ist Deutschland schon schnell bei 100% Solarstrom. Also das bringt gar nicht mehr, da noch mehr Solaranlagen hinzumachen. Wir brauchen den Strom halt im Winter und auch im Abend. Und deswegen brauchen wir halt Storage. Ja. Und das sind halt diese großen Speichersysteme, die dann das Netz stabilisieren und diese großen Schwankungen auffangen. Und das rechnet sich auch immer mehr. Und da ist ein extrem großes Wachstum. Also nach Solar ist es so das nächste Thema, wo auch viele Firmen reingehen. Wobei da ist halt oft immer schwieriges Geld zu verdienen, ne? Weil die Batterien werden irgendwo in Asien gefertigt, gibt es viel Technologierisiko, man hängt viel an Rohstoffen. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Und Stiff baut halt diesen Explosionsschutz, weil in Europa ist natürlich alles zertifiziert und diese Batterien können mal Feuer fangen. Und da gibt es solche Luken, wenn da so ein Feuer entsteht, dass das halt irgendwie, sag ich mal, rausgehen kann. Und das bauen sie und das wächst extrem stark und haben da Kunden wie BYD, die auch schon angesprochen ist, oder auch Tesla, und haben da eigentlich alle namhaften Produzenten. Und das ist so ein typisches Ding. Ja, das ist von der Gesamtinvestition nicht so groß, muss einfach funktionieren. Deswegen kann ich da auch ganz gute Margen machen, weil es nicht kriegsentscheidend ist, ob das ein Euro mehr oder weniger kostet. Und Aktie wächst extrem stark. glaube ich, wird auch noch 2-3 Jahre anhalten und verdient auch gutes Geld damit und ist mit einer Bewertung vom KGV unter 20, glaube ich, relativ unentdeckt und natürlich auch ein nachhaltiges Thema. Und der zweite Megatrend ist natürlich neben Energiewende das ganze Thema Datencenter, die halt auch immer mehr ihre eigene Stromversorgung brauchen und dann halt oft Solar zusammen mit Storage machen, wovon sie auch profitieren würden.
Mit dabei unter anderem auch bei deinem Wikifolio Delticom, Contron zum Beispiel und On the Beach Group. Reiseaktien im Kriegsszenario, also wenn Öl und Inflation wieder drücken, wie robust ist dann On the Beach?
Genau, das war ja immer so ein Thema, wenn es irgendwie kracht, dann kommen die Aktien runter, erholt sich aber inzwischen auch relativ schnell und hier sieht, glaube ich, auch der Markt, das ist jetzt... Ich meine, diese Reiseziele jetzt Dubai sind jetzt also On the Beach ist ein typischer Pauschalreisenanbieter, der aber keine eigenen Hotels hat. Ne? Also ein bisschen so wie Holiday Check ohne Bewertung. Also oder sag ich mal das Reisebüro online. Da wird es auch noch einen Börsengang geben von Lovely Hotel
Holiday. Ist das auch vergleichbar wie mit Airbnb ohne Hotels oder wie Uber ohne eigentliche Taxis zu haben? Das machen andere.
Ja. Wobei die natürlich nur die Übernachtung buchen, ne? Das ist halt schon, sag ich mal, das ist schon noch mal ein bisschen weiter in der Wertschöpfung und auch, glaube ich, dadurch auch nochmal KI-sicherer, weil sie ja schon Vertragspartei sind. Also ich kaufe halt dann schon eine Pauschalreise mit Flug, mit Transport, mit Hotel. Und ja, als ich jetzt irgendwie 23 bin, habe ich gedacht, so, wofür braucht man das? Wenn man jetzt aber eben Familie mit Kinder irgendwie so ist, dann willst du irgendwie mal eine Woche Sonne machen und willst dich nicht um groß irgendwas kümmern und auch eine Sicherheit, wenn dann, wie gesagt, jetzt doch irgendwas passieren sollte, wie jetzt irgendwie in Dubai, wie gesagt, ist ein ganz kleines Anteil, dann sind diese Firmen eigentlich auch verpflichtet, die Rückreise zu organisieren, ne, so Sachen, das hilft sicherlich, aber die wichtigsten Ziele sind vor allem so Kanaren, Balearen, auch ein bisschen Ägypten. Und das ist, glaube ich, jetzt schon weit weg und das, glaube ich, wird das jetzt gar nicht so groß belasten, ob da jetzt irgendwo im Iran was passiert, dass die Leute deswegen jetzt so groß weniger wohin fliegen. Und wenn verändern sich die Ziele halt, ja, dann fliegt der eine halt vielleicht nicht nach Ägypten oder Türkei, sondern fliegt halt dann nochmal mehr irgendwie nach Spanien. Also das können die auch immer so ein bisschen steuern und ist eine Aktie, die ist mit einem einstelligen KGV, da ist eigentlich auch davon profitiert, dass Wettbewerber wie Thomas Cook, der auch schon vor Jahren da pleite gegangen ist und per se Reise wächst, günstig bewertet, auch solides weiteres Wachstum, könnte auch mal ein Übernahmekandidat sein, gehen auch noch in mehr Bereiche wie irgendwie Wochenendtrips in Städte oder irgendwie Karibik. Also das ist sowas, glaube ich, was auf dem Niveau auch attraktiv ist. Ja? Ja. Und auch wie immer in England auch quellensteuerbefreite Dividende, die, glaube ich, halt auf die Jahre noch stärker steigen können.
Nächste Aktie, Hemnet Group. Eine Online-Immobilienplattform. Hemnet ist quasi, wie vorhin besprochen, Rightmove in Schweden. Also welche Kennzahl überzeugt dich hier am meisten?
Genau, das ist genau das Gleiche. Ich versuche immer Investment-Themen zu finden und ich glaube halt, Immobilienportale sind wegen AI-Angst und natürlich auch ein bisschen der Immobiliensektor boomt gerade nicht. Ja, Preise sind relativ teuer, Zinsen sind noch nicht so günstig. Also sie haben da eher so gerade zyklischen Gegenwind und das erholt sich auch wieder. Und diese Firmen sind qualitativ extrem hochwertig und jetzt fair bewertet. Und der schwedische Immobilienmarkt ist auch nochmal besonders. Also zum Beispiel der Makler ist dort der Notar und der Verkäufer. Also wenn du jetzt ein Haus verkaufst, dann zahlst du direkt das Immobilienportal. Also die Makler beschweren sich da gar nicht über die Preise, sondern eher dann die Privatpersonen. Aber die haben ja oft einen Anreiz, dann auch irgendwie nochmal ein Zusatzpaket zu buchen. Weil wenn du eine Immobilie für 500.000 verkaufst, dann kann es sich schnell mal lohnen, ein paar hundert Euro mehr auszugeben, damit es halt mehr Leute sehen, nicht einen besseren Preis bekommen. Plus in Schweden kann man auch, glaube ich, Immobilien gar nicht zu Kapitalanlage kaufen und vermieten. Das heißt, die Mittelklasse muss alle immer kaufen, weil es gibt eigentlich nur Sozialwohnungen so zu mieten. Also das ist ein sehr besonderer Markt. Sie sind da auch wie Rightmove der absolute Platzhirsch. Aktie ist 75% gefallen, jetzt langsam attraktiv bewertet und ist auch eine Qualitätsfirma, wo ich glaube, halt der schwedische Immobiliensektor erholt sich da auch wieder so ein bisschen und können da weiterhin monopolartige Gewinne erzielen. Da habe ich auch noch mal besser eigentlich als ImmoScout zum Beispiel bei uns positionieren.
Was ich so spannend finde, so kleine Nebenbemerkungen, ach ja, das ist spannend, dass du gesagt hast, ja, die müssen immer kaufen. Normale Wohnungen zu mieten, das sind immer Sozialwohnungen. Kaspi.kz, ich musste nachschauen, .kz, das steht für Kasachstan. Das ist Fintech-Unternehmen, eigentlich eines der führenden, haben Apps, eigentlich quasi Super-App-Unternehmen in Kasachstan, Zahlungsverkehr, E-Commerce, Finanzdienstleistungen. Was muss passieren, damit das bei geopolitischem Druck trotzdem investierbar bleibt?
Genau, das ist so eine Position, die auch schon länger sehr groß ist, bis jetzt noch nicht ganz aufgegangen ist, wobei jetzt der erste Teil des Investment Cases ein bisschen kam. Es ist die Super-App von Kasachstan, wo eigentlich so alle Online-Geschäftsmodelle, die man so kennt, in einer App drin sind. Ja, da kann ich sogar irgendwie mein Auto anmelden, meine Steuer einreichen. Also da merkt man schon, selbst Entwicklungsländer wie Kasachstan ziehen bei der Digitalisierung in Deutschland da leider vorbei. Aktie hat irgendwie ein 6er KGV und hat jetzt in der Türkei zugekauft und haben deswegen die Dividende ausgesetzt für einige Quartale. Das hat natürlich einige zum Verkaufen gedrängt. Jetzt kommt die Dividende wieder für dieses Jahr, die auch fast zweistellig wird. Also da hat die Aktie dann positiv reagiert. Und glaube ich halt auch, Thema Regimewechsel, Iran, das würde schon der ganzen Region helfen. Ja, weil sie sind auch in der Türkei präsent. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie irgendwann mal vielleicht dann das Gleiche auch im Iran versuchen mit einer Super-App. Und das ist natürlich auch ein Land mit vielen Einwohnern und auch weiter zentralasiatische Länder. Aber selbst wenn nicht, ja, ich habe 10% Dividende, ich habe die Possibility, dass es irgendein Read-Rating gibt. Das faire KGV ist, glaube ich, deutlich höher mit diesen Geschäftsmodellen. Also das ist deswegen da eine große Position, auf die ich jetzt auf die nächsten Quartale sehr optimistisch auch bin.
Philipp, ich danke dir. Da waren sehr spannende Aktien dabei. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Wikifolio. Merci.
Vielen Dank. Ciao.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.